Travel Optimizer,
der Reisepodcast für Leute mit Job und ganz viel Fernweh.
Die Welt ist zu schön, um zu Hause zu bleiben.
Deshalb dreht sich ja alles ums Reisen und Abenteuer erleben.
Hol dir hier von uns und unseren Gästen Tipps und Inspiration für deinen nächsten Urlaub.
Nachreisen erlaubt.
Servus und herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Podcast-Interviews mit der Magdalena und mit dem Andreas von Duopreneur. Ich habe die beiden schon im ersten Teil vorgestellt. Die beiden haben auch einen Podcast namens Duopreneur, wie schon gesagt, in dem sie Paare interviewen zum Thema Online-Business und Beziehung im Online-Business. Die beiden haben aber auch eine eigene Firma namens Duopreneur, mit der sie Paare, Einzelpersonen, aber auch Gruppen beraten rund um das Thema Online-Business, Selbstständigkeit und Beziehung. Die beiden haben im ersten Teil schon von ihrer Route oder dem ersten Teil ihrer Route von Indien erzählt, nämlich von Delhi nach Udaipur, nach Pushkar, nach Jaipur, der rosa Stadt. Und jetzt geht's weiter mit Agra, Orca. Ich mag einfach diesen Ortsnamen.
Khajuraho,
Varanasi und Nepal. Herzlich willkommen nochmal. Schön, dass ihr da seid, auch zum zweiten Teil.
Danke dir, liebe Nina, für die liebe Vorstellung nochmal. Und wir sind auch schon so happy, beim ersten Teil dabei sein zu dürfen und sind nach wie vor, dass wir hier in eurem Podcast sein dürfen.
Gerne. Ich verlinke euch die beiden natürlich auch wieder in den Shownotes und auf der Website. Auf der Website findet ihr dann auch nochmal die komplette Route und auch eine Planungsliste, was die beiden auf ihrer 16-tägigen Reise durch Indien wann gemacht haben. Die beiden haben das nämlich nicht auf eigene Faust, sondern mit einer Organisation gemacht, beziehungsweise hatten einen Chauffeur und haben sich die Reise auch ein bisschen im Vorfeld planen lassen, was aber, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung war, richtig?
Ja, auf alle Fälle. Also wenn man das erste Mal nach Indien fährt, so kann man das ganz entspannt halt einfach erleben. Ja, muss natürlich auch jeder selber wissen, was man dann dafür ausgeben will. Aber wenn man eben vielleicht das auch so macht, dass man die ersten paar Tage so organisiert und dann halt vielleicht in der Zeit auf eigene Faust, ist ja bestimmt dann auch nochmal ein guter Tipp, so in den zu entdecken.
Und in dem Teil, jetzt geht es eben nicht nur um den zweiten Teil der Route, sondern auch nochmal um die Kultur in Indien, sprich, wie sind jetzt dort die Leute, wie ist das Essen, wie verhält man sich am besten und dann am Ende auch noch ein paar Optimizer-Tipps. Genau, aber dann legen wir gleich nochmal los mit dem zweiten Teil eurer Route. Wir sind ja stehen geblieben in Jaipur. Von dort aus seid ihr dann weiter gefahren mit eurem Chauffeur nach Agra, der Geisterstadt, oder da ist auch die Geisterstadt. Vielleicht könnt ihr da einfach mal loslegen zu erzählen.
Genau, also Agra selber ist jetzt nicht die Geisterstadt, aber eben Fatehpur Sikri, was ich im ersten Teil schon kurz erwähnt habe. Das ist eben die Geisterstadt, die haben wir dann eben unterwegs besucht. Und sind dann eben nach Agra gekommen, sind wir angekommen, haben da auch mal im Hotel übernachtet, waren dann entsprechend ja auch früh da, haben geschaut, dass wir früh ins Bett gehen, weil es war schon auch einer der Highlights, was dann am nächsten Tag gekommen ist, dass wir dann eben gleich beim Sonnenaufgang dann das Taj Mahal besuchen konnten. Das ist natürlich dann gerade auch also für vermählte Paare oder was ganz Besonderes, weil das ja praktisch ein Geschenk an die verstorbene Frau ist, das Taj Mahal.
Und das ist unbedingt zu empfehlen, also, das eben morgens zu machen, denn so kann man auch den ganzen Touristen wirklich total entgehen. Weil ich denke, wenn ich jetzt zurückblicke auf diese ganze Reise, war das wohl natürlich ein Highlight von uns, aber auch von vielen anderen ein Highlight. Und da sieht man natürlich wahnsinnig viele Touristen.
Also letztendlich ist es ein Grabmal, soweit ich es in Erinnerung habe, eben sozusagen dort genau für seine verstorbene Frau. Wir hatten ja auch wieder einen Tourguide, also unser Chauffeur hat uns morgens hingefahren und dann hatten wir da einen Tourguide, der uns eben rumgeführt hat und alles erklärt hat und Fotos von uns gemacht hat und so.
Das, und das hat sich total praktisch gelohnt, sage ich echt jetzt nochmal. Also er hat so tolle Fotos gemacht, der kennt natürlich da jeden Blickwinkel, jede Perspektive, hat er auch sehr witzige Fotos gemacht. Ja, das war auch also echt super. Also zum Beispiel hat der Andreas dann mal so die Hand hingehalten und sieht so aus, als hätte er, glaube ich, Taj Mahal auf den Händen oder irgendwie so. Also echt sehr nette Sachen.
Okay, cool.
Aber ich war ein bisschen, wie soll ich sagen, enttäuscht auch, weil ich dachte, innen drin wäre es größer. Aber wenn man halt weiß, es ist ein Grabmal und gerade von außen her ist es einfach wunderschön und nach Fotoschießen ist es einfach super.
Aber letztendlich ist es dann so, man braucht gar nicht so lange für die Besichtigung wahrscheinlich, oder?
Genau, das meine ich damit auch gerade richtig. Das war relativ schnell vorbei und dann haben wir uns gefreut, wieder ins Hotel zu kommen und erstmal zu frühstücken, weil es war halt doch sehr aufregend, so in total früh raus und dorthin und ja.
Also es ist aber auf alle Fälle zu empfehlen, es früh zu machen, weil natürlich auch weniger Leute anstehen. Da gibt es nämlich auch 3 Eingänge. Also auch einen für Touristen oder einen auch eben für Inder selber und schon alles gut organisiert, aber es ist natürlich, man muss natürlich auch ein bisschen Zeit einplanen. Sicherheitskontrolle und für den Eingang und so weiter.
Und wie ging es dann weiter in Orca?
Ja, wir waren dann noch praktisch in Accra, haben wir noch das Rote Fort angeschaut. Das war auch noch sehr schön, das zu sehen. Und das Gwalior Fort, das haben wir dann später gesehen. Und dann sind wir nach von Shanxi sind wir dann praktisch knapp 4 Stunden nach Orca gefahren. War auch sehr schön, einfach mal halt da zu erleben, wie das ist, mit dem Zug zu fahren, in den einzelnen unterschiedlichen Abteilen. Da gibt es ja auch also Business-Abteil sozusagen und nochmal halt First-Class-Abteil. Da haben wir uns dann auch mit einem Inder unterhalten, der da eben unterwegs war, der dann irgendwie uns auch gleich sein Essen angeboten hat und das geteilt hatte mit uns und so.
Ich muss auch sagen, es war ein Inder, also ein Geschäftsmann, und der hatte sehr gut Englisch gesprochen. Man wusste auch, dass der sehr viel mit Europäern Kontakt hat, das hat man schon gleich gemerkt, weil sonst hätten wir vielleicht nicht so uns eingelassen, so schnell auf ein Gespräch und auch nicht mit dem zusammen gegessen, aber es war so rührend einfach. Und so nett, ja, also das war eine sehr schöne Fahrt.
Sehr schön.
Was sehr auffällig ist, die fragen natürlich immer nach Familie, ist da einfach ein wahnsinnig wichtiges Thema. Also wirklich auch damals, also ging es auch wirklich ganz immer stark darum, da haben wir uns fast ausgequetscht gefühlt, als der uns gefragt hat, ja, wie ist es denn bei uns mit der Familie und haben wir denn Kinder und so weiter. Also die wollen wirklich ganz, ganz, ganz viel wissen, wie alles hier dann auch bei uns ist.
Ja. Was auf alle Fälle der Fall ist in Indien eben, was man durchaus als Europäer passieren kann, ist, dass man sich mal wie ein Popstar fühlt, dass nämlich dann Leute zu einem kommen und fragen, ob man ein Foto zusammen mit denen machen kann.
Das ist nicht ganz selten vorgekommen. Das fand mir immer echt witzig. Am Ende ein bisschen nervig.
Aber bei der Zugfahrt beispielsweise wart ihr jetzt dann alleine. Das habt ihr ohne Guide gemacht. Der hat euch dann wieder abgeholt in Orca.
Genau, der hat uns einfach nur die Zugtickets praktisch gegeben und haben dann am Bahnhof gewartet, bis der Zug kam. Und dann sind wir halt ein bisschen Probleme gehabt, da einen richtigen Zug zu steigen und alles, aber es hat dann auch geklappt. Und dann hat uns praktisch am Bahnhof dann wieder ein anderer Chauffeur praktisch dann abgeholt.
Weil in Indien ticken die Uhren anders. Da muss man generell ein bisschen Wartezeit mit einkalkulieren. Zugfahren haben echt ein bisschen Panik bekommen, dachte man schon, oh Gott, der Zug ist weggefahren oder kommt gar nicht. Wie macht man das dann alles mit der weiteren Reise und so? Und wir mussten einfach noch ein bisschen der Verspätung. Es wurde halt nirgendwo angezeigt.
Ja, das sind die Deutschen ja kulant. Mit der Deutschen Bahn sind wir jetzt auch gerade nicht verwöhnt.
Ja, auf alle Fälle genau ging es dann weiter in Orca. Das war auch alles sehr schön, weil da alles eher grüner war, also ein bisschen mehr Natur und Fluss und so weiter. Dann waren wir auf alle Fälle auch in dem, wie es mir auch geht, immer schwierig auszusprechen, den Kachurau, wo ich auch immer noch nicht weiß, ob das so genau ausgesprochen wird. Aber Kachurau ist auf alle Fälle sehr bekannt und darf natürlich auch als Flitterwoche-Paar nicht fehlen, weil es ist nämlich, da sind ganz viele Figuren aus dem Kamasutra abgebildet.
Ah, also, okay.
Ja, es sind so wirklich so erotische Skulpturen überall zu sehen und ist auch also schön.
In der Stadt als wirkliche Skulpturen oder gibt es irgendwie ein Museum?
Nee, das ist so eine richtige Tempelanlage. Okay. Ja. Und es ist eine schöne Tempelanlage, lohnt sich schon mal deswegen, weil es einfach ganz, ganz schön zum Ansehen ist und man kann wirklich drumherum gehen schön und das ist ein bisschen grüner eben alles, was es dann auch ganz nett macht. Ja, aber was uns zu viel war, wir hätten da, glaube ich, vor Ort nicht eine Führung genommen, weil es kann man dann sich natürlich alles erklären lassen, die einzelnen Statuen und so weiter, aber es war uns ein bisschen selber Fugels zu machen.
Übungen dann. Aber ihr wart ja da eben einen Tag und dann ging es ja schon wieder weiter, oder?
Ja, dann ging es schon wieder weiter.
Richtig. Ja, dann sind wir eben nochmal weiter geflogen dann. Dann sind wir von dort dann nach Varanasi geflogen. Da waren wir dann eben auch noch dann abends eigentlich nur noch im Hotel angekommen und so weiter, haben uns ein bisschen was angeschaut. Ja, in Varanasi war natürlich super interessant mit Ganges.
Ja, richtig. Weil ja auch bekannt ist, dass da im Ganges natürlich viele kommen, weil sie da auch sterben möchten. Ja. Muss man aber leider auch wissen. Das war also nicht
vielleicht, können Sie noch mal ganz kurz erklären für die Leute, die jetzt nicht wissen, was der Ganges ist und warum sterben?
Also das wird auch die heilige Stadt genannt sozusagen, also heilige Stadt des Todes, Varanasi, weil der Ganges wird entsprechend auch im Hinduismus als heilig verehrt. Und es wird gesagt, wenn man eben am Ganges sozusagen oder in Varanasi stirbt, dann wird man auf alle Fälle halt wiedergeboren und da werden eben auch ganz viele Tote dort verbrannt und die Asche sozusagen dann halt in Ganges geschüttet. Deswegen ist es halt von so vielen Indern dort eben der Traum, eben dort zu sterben, damit man entsprechend dann halt wieder geboren wird.
Genau. Es gibt auch da insgesamt in der Stadt halt um die 2000 Tempel insgesamt. Die wow. Stadt gilt ja auch als spirituelle Hauptstadt Indiens. Also sind unglaublich viele Pilger dort unterwegs. Aber da wir, komme ich jetzt gleich dazu, oder? Gleich in der Früh aufgestanden sind, um dort auf dem Ganges eine Bootsfahrt zu machen, also bei Sonnenaufgang, war es ein unglaublich schönes Erlebnis. Da waren auch nicht ganz so viele Menschen dort vor Ort. Nicht so viele Pilger und ich habe jetzt keine wirklich, wie soll ich sagen, Sterbeszene gesehen, Gott sei Dank. Was man dann schon öfter sieht, ist dann eben, ja, dass wahrscheinlich eine Leiche gerade verbrannt wird oder so, ja auch. Also es gibt einfach verschiedene Bestattungsrituale dort.
Woran in der Stadt. Man jetzt, dass einfach Rauch aufsteigt?
Ja,
oder?
Ja, genau.
Okay, also die werden einfach so mitten in der Stadt verbrannt, da gibt es jetzt keine irgendwie Bestattungs- oder Verbrennungszentren.
Da gibt es auch. Doch. Okay. Das ist mir
aufgefallen. Ja, aber sonst ist es natürlich auch alles am Fluss direkt und dann sitzen halt ganz viele Leute, die dort auch teilweise Angehörige oder Familie, die dann halt dort auf den Treppen sitzen am Fluss und schauen sich das an oder hören halt der Musik zu und das haben wir dann auch gemacht. Also es ist natürlich schon ein bisschen spooky und so, aber es gehört halt auch einfach halt zu der Kultur dazu oder da kann ich mich erinnern, da haben wir da auch mit so einem relativ jungen Mädchen da irgendwie mal gesprochen, wir haben es auch angesprochen oder wollte auch Fotos von uns machen und so und haben dann mit der ein bisschen uns unterhalten, die waren da irgendwie mit ein paar Freundinnen da und so und es ist halt einfach immer so ein Happening für die ganze Stadt dort, das einfach anzuschauen oder letztendlich dann auch halt die Leuten, die sterben, letztendlich halt die gehen halt mit dem Tod auch anders um als wir.
Ich wollte gerade fragen, ist das überhaupt dann so eine Trauerstimmung, wenn die eigentlich dran glauben, dass man wiedergeboren wird?
Ja, vielleicht fühlt man sich auch nur als Europäer so, weil es halt einfach halt, man letztendlich, man sieht da schon, wir haben schon auch mal irgendwie, sag ich mal, da Leichen gesehen, die verbrannt worden sind oder so und gibt da natürlich schon auch krasse Berichte von Touristen, die da waren, aber ich will mal sagen, es kommt natürlich auch darauf an, was man sich jetzt dort alles anschaut. Es gibt natürlich viele kleine Gässchen dort und so. Für mich war es selber persönlich so, hat mir schon ein bisschen Respekt gehabt, wird es da sein? Und deswegen hat Magdalena ja auch schon im ersten Teil gesagt, es war eine sehr religiöse Reise, weil wir halt viel über das Hinduismus, Buddhismus erfahren haben und auch entsprechend halt einfach dann auch später in Nepal noch so über die Religion. Und wir haben zum Beispiel in Varanasi dann auch noch einen buddhistischen Tempel angeschaut, wo auch der Buddha damals, also ich sage jetzt mal angeblich, oder anscheinend da gewesen ist. Und so haben wir wirklich von unterschiedlichen Religionen viel gesehen und gehört, obwohl wir, musst du dazu sagen, eigentlich gar nicht religiös sind, aber natürlich uns auch so mit Spiritualität beschäftigt.
Ja, aber das wussten wir am Anfang gar nicht, dass da so viele Tempelanlagen auf uns zukommen und wirklich so viel. Also ich hatte mal immer einen Punkt, da war mir das fast zu viel. Ich glaube, das war so um den Dreh rum mit Varanasi, dass ich irgendwie gedacht habe, boah, ich brauche jetzt nicht noch mehr Tempel. Mir reicht es gerade erstmal, weil, wie du schon anfangs gesagt hast oder auch im ersten Teil, war unsere Reise ja auch ziemlich durchgetaktet und sehr viel Eindrücke, dass wir kaum Zeit hatten, auch zu verinnerlichen, zu verarbeiten. Ja. Also, kaum warst du irgendwo angekommen, bist du gleich wieder weiter.
Man kann sich mit den verschiedenen Religionen um? Also sind es dann eher so zwei Gruppen auch in der Bevölkerung mit Hinduismus und Buddhismus oder verstehen die sich eigentlich ganz gut und sind da sehr tolerant?
Ja, es kommt ja noch was anderes dazu. Christentum gibt es ja schon auch noch.
Genau, ja, genau. Also an sich mit den vielen Religionen.
Also klar, Konflikte oder was haben wir jetzt da selber nicht mitbekommen, aber kennt man ja auch, dass es natürlich in der Vergangenheit da schon entsprechende Konflikte gab. Wenn man sich natürlich noch näher dann beschäftigt, auch mit dem ganzen Kastensystem und so weiter, ist natürlich dann auch je nachdem, in was für eine Kaste du halt reingeboren wirst, hast du natürlich dann schon dein Leben halt wirklich vorbestimmt. Da kann man auch wirklich halt glücklich sein, wie man halt in Europa aufwächst. Aber ich glaube auch letztendlich gehen die da auch anders mit ihrem Schicksal halt einfach um. Also die leben halt einfach so ihr Leben und Natürlich ist dann halt, wenn man in so einer Stadt wie Varanasi ist, dann sehr halt vom Hinduismus geprägt entsprechend. Das ist natürlich dann auch klar. Ja, also man kriegt vielleicht auch selber natürlich als Tourist immer nur so einen Hauch davon mit. Aber ich denke mal, es ist für jeden was dabei, da auch entsprechend für sich was, für seine Religion, für seine Spiritualität was mitzunehmen.
Und dann ging es ja jetzt weiter für euch dann von Varanasi aus nach Nepal, nach Kathmandu. Oder wie war das dann mit der Einreise auch?
Ja, da sind wir dann entsprechend auch hingeflogen. Ja. Genau, in Kathmandu waren wir da. Und da sind wir auch ganz nett im Hotel empfangen worden. Da hatten wir dann auch, weil wir eben die Hochzeitsreise hatten, da hatten wir, glaube ich, auch irgendwie zum ersten Mal, glaube ich, so eine Art Flasche Sekt oder einen Kuchen oder irgendwas dastehen und so. Ja, in Kathmandu wollten wir auf alle Fälle ja einen Himalaya-Rundflug machen. Den hat man dann aber erst am nächsten Tag gemacht. Also wir waren ja da, also bevor das Erdbeben war in Nepal, aber mittlerweile haben sie, glaube ich, auch schon viele Sachen wieder aufgebaut. Und gibt es natürlich auch wahnsinnig schöne Tempel zu erkunden. Da ist natürlich auch eher der Buddhismus halt im Vordergrund. Haben dort eben auch zum Beispiel was besucht, wo wir Klangschalen angeschaut haben. Das ist ein bisschen erklären lassen, wie das funktioniert aufgrund von der Schwingung. Dass es ja auch den ganzen Körper in die Schwingung bringt, weil wir ja auch aus Wasser bestehen. Mhm. Und dadurch natürlich durch die Klangschale wird eben das Wasser zum Schwingen gebracht. Und das haben sie uns da auch ganz anschaulich eben nochmal gezeigt.
Kultur eingehen, das ist natürlich sehr aufgefallen. Also Männer haben sofort mit dem Andi gesprochen, mit mir nicht. Also Okay. Wichtig ist auch, dass wir eben den Männer nicht in die Augen schauen, eher so den Kopf ein bisschen senken. Also liest man immer so, aber da ist schon was dran. Ich habe immer versucht, halt ein bisschen wegzuschauen und nicht direkt
anzuschauen.
Also ich denke mal, wenn du im Hotel bist, ist was anderes. Aber so auf der Straße darauf achten, im Umgang mit anderen. Und leider, Frauen sprechen mit einem auch gar nicht. Also ich glaube, im Andi dürfen die gar nicht sprechen. Mhm. Aber mit mir waren sie eher ein bisschen, sind eher verhalten, zurückhaltend, habe ich alles eher erlebt.
Okay, weil das ist ja eigentlich auch so ein Vorurteil, dass wenn man jetzt zum Beispiel als Frau auch alleine unterwegs ist, dass die sehr aufdringlich sind. Aber habt ihr das dann gar nicht so empfunden? Oder also, war das wahrscheinlich, weil
Kinder und Bettler. Kinder und Bettler sind sehr aufdringlich, aber so, sage ich mal, normale Leute, die sind eher ein bisschen neugierig, schauen mal, aber ich habe da jetzt nicht gemerkt, dass die mit uns unbedingt reden wollen, so einfach so am Markt oder irgendwo unterwegs in der Stadt.
Also ich meine, klar, also lag vielleicht auch daran, dass wir halt immer zu zweit unterwegs waren. Ja. Genau, wenn man natürlich jetzt wirklich als Frau alleine unterwegs ist, sollte man sich dann nochmal natürlich anders erkundigen. Und da gibt es aber auch viele Berichte eben speziell für Frauen, aber das habe ich auch schon von vielen gehört. Also wenn du dich entsprechend verhältst und sowas, ist es halt nicht ungefährlich, aber es ist auf alle Fälle auch ein tolles Erlebnis, dann alleine als Frau unterwegs zu sein.
Ja, man gibt sich ja auch, glaube ich, nie die Hand, gell? Das ist ja auch immer so ein Punkt bei der Begrüßung, oder? Wir festgestellt haben, das macht man da einfach nicht, weil die essen ja, wie gesagt, auch mit den Händen.
Ah, okay.
Mit einer Hand essen sie, mit der anderen machen sie was anderes.
Ja. Naja, was ich auf alle Fälle sagen wollte, wir waren ja in Kathmandu, das war auch mit ein Highlight noch. Also was wir unbedingt machen wollten, ist praktisch dann den Rundflug zu Mount Everest, also wirklich im Himalaya-Gebirge. Mhm. Und einer ganz kleinen Maschine sind wir da mit so vielleicht 10, 12 Leuten hingeflogen. Und es war schon wirklich beeindruckend. Da also die Berge, natürlich bietet es sich uns auch an, wenn man in Nepal ist, dann nochmal ein bisschen mehr auch in die Berge zu fahren. Man merkt natürlich, dass in Kathmandu ist man schon ein bisschen höher auch dran. Und
Kathmandu, also hat man da schon Probleme irgendwie oder geht es noch?
Nee, das geht auf jeden Fall. Ich habe da gar nicht so viel Unterschied gemerkt. Nee.
Aber kann man von Kathmandu aus auch schon gute Wanderungen machen oder sollte man da eher dann noch woanders hin?
Nee, Kathmandu ist ja nur 1400 Meter hoch, aber man kommt natürlich dann, wenn man in die umliegenden Dörfer und sowas fährt, kommt man natürlich dann schnell auch hoch. Also jetzt so für Trekkingtouren ist es jetzt nicht, ist es dann meistens halt, kommt einfach dort an und dann kann man sich eben so die anderen Staaten oder die anderen Städte dann eben wirklich dann anschauen. Aber letztendlich sage ich mal, Kathmandu selber als Stadt ist jetzt nicht so begeisternd, ja. Also das ist schon eher dreckig und so auch, aber letztendlich war es natürlich halt auch mit den ganzen unterschiedlichen Tempel, die man dort sieht. Was man natürlich auch sieht, sind so viele Mönche in diesen orangenen Gewänden, die durch die Straßen entsprechend gehen. Und also letztendlich ist natürlich beeindruckend, weil man dann auch im Hintergrund halt so die Berge sieht. Wir haben auch mal so eine Tour gemacht auf einem, auf wieder Tempel hinter, haben wir da auch gesehen, wo dann teilweise noch Sachen, Ziegen und sowas geschlachtet worden sind dort und so. Also man kommt natürlich dann schon sehr schnell auch in die Berge eben rein, wenn man dort Ausflüge macht. Ja. Und in dem einen Affentempel waren wir eben auch noch, da muss man ganz viele Stufen hoch klettern dann. Und da waren oben Affen und aber auch unterschiedliche Vögel und so weiter. Die fressen natürlich dann auch immer die Gaben, die die Leute dort hinlegen. Also
ja, aber hört sich mega cool an. Also es lohnt sich schon, dieser Abstecher dann noch nach Nepal.
Ja, also vor allem, wenn man natürlich Berge liebt, ja, und dass sich das anschauen will und vor allem dann auch einfach nochmal einen ganz anderen Eindruck bekommt eben. Also klar, Nepal ist schon einfach nochmal anders und anders geprägt, auch von der Religion halt einfach durch den Buddhismus. Also haben wir für uns auf jeden Fall gesagt, hat sich gelohnt, dass wir das gemacht haben.
Ihr seid dann aber von Kathmandu wieder zurückgeflogen nach Delhi und von dort aus wieder nach Hause, richtig?
Ja, genau. Also wir haben dann noch dann kurz in, persönlich werden wir noch dann eben ein paar Tage in Dubai und dann eben jetzt, genau.
Jetzt wollte ich eigentlich dann noch auf das Thema Kultur eingehen, aber ich habe dir eh schon jetzt vorher ganz viel erzählt zur Kultur. Vielleicht einfach nochmal ganz kurz, was euch so von der indischen Kultur am meisten geprägt oder was euch so am stärksten auch in Erinnerung geblieben ist, was euch fasziniert hat.
Ja, auf alle Fälle halt die Farben und die Gerüche, wenn man das so als Kultur zählen kann. Aber wir haben auch zum Beispiel auch mal eine Tanzveranstaltung eben besucht, wo die dann auch ganz viele so Töpfe und was gestapelt haben und also zu der Musik getanzt haben. Entsprechend, also es gibt halt wirklich für jeden Geschmack ist da wirklich auch was dabei. Also wir haben auch mal eine Teppichfabrik natürlich angeschaut, oder da entsprechend geknüpft worden ist und auch entsprechend Textilien hergestellt worden sind und natürlich die ganzen Souvenirs, die ganze Schnitzkunst. Natürlich ganz toll, wirklich auch die Vielfalt der Religion, hatten wir schon gesagt, und vor allem natürlich auch wirklich der tollen unterschiedlichen Gebäude.
Ja, Essenskultur auch, da richtig eintauchen und sich da mal reinbegeben. Und was mir aber aufgefallen ist, ich meine, es war unsere Hochzeitsreise, aber wir haben, glaube ich, keinen Schluck Alkohol getrunken, denn Alkohol ist dort wenig zu finden, beziehungsweise wenn dann, glaube ich, sehr, sehr teuer oder auch nur teilweise in ausgewählten Lokalitäten. Ich glaube, wir haben es einmal probiert und haben gedacht, nee, also das ist nicht.
Ja, vor allem darf man auch nicht wirklich so das konsumieren, also auf offener Straße und so weiter, also das ist verboten. Ja. Das müssen wir auch passen, dass man es halt in der Bar trinkt oder so oder halt in eine Plastikflasche verpackt. Und natürlich ist, wenn man jetzt so überlegt, ja, wie sollte man sich dort verhalten und so weiter, ist natürlich schon ein Punkt, ganz witziger, was man, glaube ich, auch kennt aus Indien, ist mit diesem Kopfwackeln, ja, also dass man halt ja oder nein sagt. Ja. Das ist dann natürlich entsprechend auch schwierig zu verstehen.
Wie genau funktioniert das jetzt? Also wie deutet man ja und nein an?
Naja, letztendlich durch das Kopfwackeln denkst du ja eigentlich immer, die sagen immer nein oder so. Und letztendlich ist es aber eher, so wie ich es mitbekommen habe, so eine Geste, wie wenn ich jetzt immer nicken würde und sage, ah, ich höre dir zu.
Ah, ja, also okay.
Genau andersrum, dass die dann vielleicht auch anders reagieren. Aber generell muss man natürlich in Indien damit rechnen, dass halt alles bunt, laut ist und dass man auch bei Menschenmassen halt ein bisschen in Kontakt kommt mit den Leuten oder auch halt, wenn man es irgendwie reist, dass es halt mal eng ist, auch halt uns vorbereitet, auch so mit den Zärtlichkeiten so in der Öffentlichkeit. Also da sollte man eben auch, ist auch dort anders wie bei uns. Und auch dass man selbst, wenn man halt so Händchen hält, ist dort auch schon anders. Ja? Also es war auch neu für uns, dass wenn man als Paar eben wirklich da reist, dass man das eigentlich eher nicht macht.
Okay, ja, vielen Dank für die ganzen Tipps und für eure Route. Also man hat schon rausgehört, Indien ist ein wahnsinnig vielfältiges und richtig schönes Land auch zu bereisen. Ihr findet auf der Website auch nochmal die komplette Route und die komplette Planungsliste, nenne ich es jetzt mal, von Andreas und Magdalena. Da könnt ihr die Reise sozusagen einfach komplett nachreisen. Ansonsten sage ich vielen Dank euch beiden für die ganzen Tipps und Erfahrungen, die ihr mit uns geteilt habt, und wünsche euch natürlich noch alles Gute und vielleicht kommt ihr mal wieder in den Podcast bei der nächsten Reise.
Herzlichen Dank für, ja, dass wir dabei sein durften. Und vielen Dank fürs Zuhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und kommt gerne mal bei uns vorbei auf der Seite, freuen wir uns natürlich auch sehr.
Genau. Okay,
ja, dann vielen Dank.
Danke und tschüss.